Ein gesegnetes neues Jahr wünsche ich euch allen. Das Gute ist, Silvester hat der Herr nicht den Thron verlassen, er sitzt immer noch drauf. Der Heilige Geist lebt immer noch in dir, Kind Gottes. Jesus regiert, er baut sein Reich und keine Opposition kann es aufhalten. Amen. Amen. Vielen Dank. Ich würde gerne noch kurz beten. Ihr könnt ganz relaxed sitzen bleiben, die Augen schließen. Vater Gott, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für die Ehre, das Wort empfangen und austeilen zu dürfen. Und ich bete so sehr, dass du es durch deinen Geist in mir und in jedem Zuhörer lebendig machst. Hier im Gottesdienst, zu Hause, am Livestream oder später. Ich bete Gott, dass dein Wort wirklich ist wie ein Hammer. Heute Morgen, das Felsen zerschmeißt, das Dinge neu sortiert, das Wahrheit ans Licht bringt, das Durchbrüche schenkt und das uns verändert, Gott. Heiliger Geist, ich bete, dass du kommst mit dem Feuer und der Kraft, dass du transportierst. Jesus, das Wort sagt, dass du der Täufer bist im Feuer und im Heiligen Geist. Und das ist mein Gebet heute Morgen, dass du uns taufst im Feuer und im Heiligen Geist, dass du uns neu erfüllst, dass du uns neu aufstehen lässt, dass du uns gute Entscheidungen treffen lässt und dass wir die sind und die werden, von denen du träumst, dass wir sie sein sollen, ja, zu denen du uns berufen hast zu sein. Ehre sei dir, Gott, für all das. Danke für deine Gegenwart. Ich liebe dich und ich bete dich an, mein König. Amen, lass die Tage des Königs kommen und zahlreich werden. Und lass unser Land, lass unsere Städte und Dörfer erkennen, wer du bist, Christus. Amen. Amen. Ja, schön, dass du da bist. Ich habe vor, ein bisschen Staub aufzuwirbeln. Vielleicht trete ich dem einen oder anderen auf den Fuß oder ich nerve dich, dann ist es total super. Das ist mein Ziel heute Morgen. Und ich bete, dass es keine Predigt ist für deinen Verstand, sondern eine Predigt vom Heiligen Geist mitten in deinen Geist hinein. Die Bibel ist ein geistliches Buch von einem geistlichen Wesen geschrieben an geistliche Wesen, an dich und an mich. Ja, ich habe leider die letzte Predigt nur angefangen. Ich weiß immer noch nicht, was BAG ist, also da bin ich noch am Arbeiten. Ich weiß jetzt, dass man deine Fingerabdrücke-Info genommen hat. Also soweit bin ich schon gekommen. Und ich habe voller Vorfreude die Predigtankündigung für nächste Woche gelesen vom Thomas Bob. Meine heißt ja die Invasion des Himmels, deine heißt die Jesus-Revolution, korrekt? Also das ist irgendwie alles das bisherige Regime aufmischende Kisten, so könnte man das überschreiben. Ganz, ganz spannend und ich glaube, dass Gott so in eine Richtung spricht. Mein Ziel heute Morgen ist es, dass ihr versteht, dass unser Leben als Christen hier kein Selbstzweck ist. Mein Ziel ist, dieser Predigt und auch der beiden nächsten, also ja, ich habe einen Heilungsgottesdienst zwischendrin, aber zwei weitere Predigten von mir im Frühjahr werden kommen, dass wir uns so ein bisschen einschießen, wofür sind wir da als Christen, wofür sind wir da als Christuszentrum. Heute ist so ein bisschen der grobe Unterbau und will einige wachrütteln, will dich motivieren, dich der Berufung radikal zu widmen und dich Gott zur Verfügung zu stellen für das, was er vorhat mit uns. Eine Invasion oder die Invasion des Himmels, mein Untertitel lautet, du wurdest einberufen. Hast du vielleicht nicht gewusst, aber du hast einen Einberufungsbescheid bekommen in die göttliche Armee, als du dich bekehrt hast. Du trägst seitdem auch eine Uniform, die nicht ein Land dieser Erde repräsentiert, sondern den Himmel selbst. Du hast eine spezielle, ihr müsst mir vergeben, habe mich in Soldaten verliebt, aber ich bin jetzt nicht beim Militär gewesen. Aber ich denke, ihr folgt meiner Analogie, auch wenn ich sachliche Fehler machen sollte. Ja, es geht heute nicht um die Fehler, die ich mache, sondern um die Kernbotschaft, die kommt. Du bist berufen in eine bestimmte Kompanie Also ich weiß, der Bernd war beim Nachschub. Das sind nicht die, die ganz vorne sind, aber die, die dafür sorgen, dass die ganz vorne nicht schlapp machen. Dass sie was zu essen, was zu trinken haben, dass sie militärische Ausrüstung, Munition, Waffen, Wasser, all das, Benzin, all diese Sachen haben. Dann gibt's Leute, die gehen in die Luft, dann gibt's welche Soldaten auf dem Wasser und ja, ihr kennt das alles vom Hörensagen oder aus Erfahrung. Die Invasion des Himmels, den Begriff hat vor vielen Jahren Jimmy Dautz mal in mein Herz gelegt, in irgendeiner Predigt oder in irgendeinem Satz, den er gesagt hat. Und seitdem ist dieser Begriff nicht mehr weggegangen. Alle Lateiner unter uns, da kommt es her. Die Wortbedeutung ist ja auch immer spannend zu gucken. Invadere, einmarschieren, hineingehen, bedeutet im militärischen Sinne das Einfallen feindlicher Truppen in ein bestimmtes Gebiet mit dem Ziel des Einmarsches, der Eroberung, der Landeinnahme, der Besetzung, der Befreiung eines Landes. Nun, welches naheliegende Beispiel fällt denn dir dazu ein? An welche militärische Invasion denkst du? Ja? D-Day? Christa, was sagst du? Ostdeutschland? Gab's? Kanaan. Ja, der Bernd weiß natürlich, dass er mit seinem Zuruf richtig gelegen hat. Mir fiel als erstes die Invasion ein der Alliierten während dem Zweiten Weltkrieg. Das, was ja der Anfang vom Ende des Krieges und der Anfang der Niederlage der Deutschen oder eigentlich der Befreiung der deutschen Bevölkerung war. Vielleicht habt ihr einen Film darüber gesehen. Ich bin auch nicht so der Fan von Kriegsfilmen, aber ich habe mir jetzt mit meinen Männern einen angeguckt. Der längste Tag ist so einer dieser Filme, der diese Geschichte schildert. Und ein paar historische Daten, bevor wir in die eigentliche Botschaft reingehen, zu dieser Invasion. Im Mai 1943 einigten sich Winston Churchill und Franklin D. Roosevelt auf einer Konferenz in Washington darauf, dass britische und amerikanische Truppen im Frühjahr 1944 in einer groß angelegten Invasion in Frankreich landen. Frankreich war besetzt von den Deutschen und so einen schnellen militärischen Zusammenbruch Deutschlands herbeiführen sollten. Endgültig bestätigt wurde dieser Entschluss auf einer Konferenz der sogenannten Großen Drei in Teheran, habe ich auch nicht gewusst, im November 1943. Die Vorbereitungen für diese Operation Overlord, so wurde sie genannt, waren jedoch bereits getroffen. Am 28. Juni 1943 trafen sich 80 britische und amerikanische Generäle in Schottland, um einen genauen Plan für die westalliierte Invasion auszuarbeiten. Hier fiel auch die Entscheidung, dass die Offensive an der Normandieküste stattfinden sollte. Also sie haben nicht, das habe ich jetzt durch den Film wieder neu gelernt und auf die Landkarte geguckt, den kürzesten Seeweg genommen, sondern den längsten. Sie haben ein paar Dinge mit dieser Entscheidung umgesetzt, die eigentlich sehr unwahrscheinlich und militärisch unlogisch waren. So eine lange Seereise und ja, weitere Details. Was unter anderem das Endergebnis bestimmt hat, war natürlich die Übermacht der Alliierten an Ressourcen und an Truppen. Gleich habe ich noch irgendwo ein paar Zahlen aufgeschrieben. Aber auch die Uneinigkeit der Deutschen. Da gab es also ein Gerangel um Kompetenzen, da gab es ein Gerangel um wer befiehlt was und es gab keine einheitliche Führung der militärischen Bereiche für Luft, See und Land. Es ist wie im Reich Gottes oder wie Jesus gesagt hat, ein Reich, das mit sich selbst uneins ist, wird nicht bestehen können, es wird zugrunde gehen. Und Jesus hat wofür gebetet in Johannes 17? Vor allen Dingen für die Einheit unter seinen Nachfolgern. Er hat gebetet, lass sie alle eins sein, aber das nur am Rande. Ja, dann gibt's da Namen, ich spare mir die Details von Rundstedt und Rommel und wie sie alle hießen mit ihren Strategien. Und das Witzige war, dass die Alliierten noch etwas gemacht haben. Sie haben nämlich eine sogenannte Geisterarmee aufgebaut. Habe ich auch nicht gewusst. Es gab aufblasbare Panzer und irgendwelche nachgebauten Sachen, die dann aussahen wie eine Invasionsflotte. Es wurden Menschen versammelt, zum Teil Schauspieler, irgendwelche Zivilisten versammelt an Orte, sodass, wie nennt man das, die deutsche Luftaufklärung dann gedacht hat, da kommen sie, da versammeln sie sich, da passiert gerade was. Wir müssen unsere Verteidigung an diesem Punkt konzentrieren. Und sie haben sich auf Calais eingeschossen oder eingeschworen und sind voll auch auf das Täuschungsmanöver der Alliierten reingefallen. Interessant, oder? Selbst wenn du Geschichte nicht so dolle magst, es gibt ein paar interessante Dinge zu lernen. Der Beginn der Invasion war dann von Eisenhower auf den 5. Juni 1944 festgesetzt worden. Allerdings war es ein bisschen wie unser Wetter im Moment, also nicht in Bayern, sondern hier bei uns oben. Dauerregen, stürmisch, Wind. Und die schlechte Wetterlage, da haben die Deutschen sich in Sicherheit gewähnt. Der Oberbefehlshaber der Kriegsmarine, Großadmiral Dönitz, fuhr dann in Urlaub. Rommel weilte in Berchtesgaden, um den Geburtstag seiner Frau zu feiern. Und das Oberkommando der Wehrmacht befasste sich mit dem Kriegsschauplatz in Italien. Und obwohl deutsche Heeresmeteorologen das Auftreten eines Zwischenhochs und damit günstigen Wetters für den 6. Juni genauso sicher vorausgesagt hatten wie die alliierten Kollegen, haben die Deutschen das ignoriert und nicht ernst genommen. In völliger Funkstille haben sich dann am 6. Juni 1200 alliierte Schiffe in der Nacht auf den Weg gemacht an die französische Normandieküste. Ihnen voraus bereiteten ab Mitternacht ausgedehnte Luftlandungen und Bombardierungen die Ankunft der Truppenkontingente im Morgengrauen. Um 6.30 Uhr landeten die ersten alliierten Boote an der Normandieküste. Und ich weiß nicht, wie du zu Amerika oder zu den anderen Beteiligten stehst, aber ich glaube, die Amerikaner waren ja von der Menge her die große Masse. Wenn ich einen Amerikaner treffe, nicht immer, aber oft denke ich an diesen Tag und ich denke voller Dankbarkeit daran, dass dort Männer gestorben sind von einem anderen Kontinent, denen es, ich bin nicht so politisch und geschichtlich fit, vergebt mir, denen es auch auf der einen Seite scheißegal hätte sein können, was die Europäer sich gegenseitig antun. Und da sind junge Männer, Söhne, Väter, verblutet, verreckt, erschossen worden von unseren Vorfahren. Und es ist deren Verdienst, politisch, geschichtlich gesprochen, dass wir nicht heute so darum laufen oder was auch immer dann die Geschichte fortgesetzt hätte. Und ich bin Amerika dankbar. Ich bin den Alliierten dankbar, die eine Invasion gestartet haben, um uns damals zu befreien. Die Diskussion, was hätten wir getan, wären wir im Dritten Reich aufgewachsen, lass sie uns genauso sparen wie die Diskussion, was hätten wir gemacht, wären wir im Volk Israel gewesen und hätten die Feuersäule und die Wolkensäule gesehen und all die Wunder. Spaß dir. Du bist genauso ein schwacher Mensch und Fleisch und Blut wie die damals und die von ganz damals. Und unser Job ist es nicht, andere zu bewerten oder zu richten, sondern unser Job ist es, furchtbar dankbar zu sein, dass wir im natürlichen Sinne, die meisten von uns, keinen Krieg erlebt haben und hoffentlich auch nicht erleben werden. Und jetzt habe ich meinen Faden verloren. Dankbarkeit und auf uns selber aufzupassen, auf unser Herz, nicht andere zu beurteilen. Und ich hoffe, das, was ich in der Predigt sage, lässt sich nicht glauben, dass ich dich beurteile. Aber ich glaube, dass der Heilige Geist zu dir reden möchte und wenn es was zu verändern gibt, dass er dir das zeigt. Bis zum 12. Juni 1944 war es dann den Alliierten gelungen, 326.000 Soldaten, 54.000 Fahrzeuge und 104.000 Tonnen Material an Land zu setzen, sowie einen zusammenhängenden Landekopf von 100 Kilometern Länge und 30 Kilometern Tiefe zu schaffen. Am 25. Juli durchbrachen amerikanische Truppen westlich von St. Cloud die deutsche Front und gingen zum offenen Bewegungskrieg über. Die Abwehr der alliierten Invasion in der Normandie war damit endgültig gescheitert. Ja, und dann ist ein Artikel aus dem Internet, war hier noch die Zusammenfassung, dass die Invasion, der Erfolg der Invasion zum einen aufgrund der überwältigenden Truppen- und Materialüberlegenheit der Westalliierten zu bewerten war, aber auch die ganzen Streitigkeiten innerhalb der deutschen Militär, Führungsköpfe, die es da gab. Eine Invasion. Die Invasion, über die ich heute spreche, die ist noch am Laufen. Und die hat auch noch nicht ihren endgültigen Punkt, wie sagt man, dass es gekippt ist, zugunsten der einmarschierenden Heeresmacht erreicht. Die Invasion, von der ich rede, ist die, in der wir uns geistlich befinden. Wir wissen, die Bibel sagt uns das, wir leben nicht im Krieg mit Menschen, nicht mit Fleisch und Blut. Wir nehmen keine buchstäblichen Waffen und sagen, bekehr dich oder ich erschieße dich. Ja, das ist nicht unser Weg. Aber in der Welt, die du nicht siehst, in der Welt, die hier in diesem Raum ist und überall, wo du gehst und stehst, ob sie dir bewusst ist oder nicht, in der unsichtbaren geistlichen Welt herrscht Krieg. Und du bist Teil dieses Krieges. Und selbst wenn du Gott nicht kennst, jeder Mensch, ausnahmslos, ist Teil dieses Krieges und ist betroffen von diesem Krieg. Es gibt Menschen, es gibt auch Menschen, die Christen sind, die also an Jesus glauben und die Vergebung ihrer Schuld in Anspruch genommen haben, die fallen auf der einen Seite vom Pferd, indem sie sagen, den Teufel gibt es gar nicht. Gott, und das ist ja alles ganz nett, aber das mit dem Teufel, das müssen wir nicht so ernst nehmen. Sie spielen das runter. Aber ab und zu schreien auch diese Christen, au, wo kommt denn dieser hässliche Pfeil in meinem Hintern plötzlich her oder an meiner Seite? Wer schießt denn da auf mich? Völlig merkwürdig. War wahrscheinlich wieder die Susan, die irgendeinen Pfeil auf mich geschossen hat, oder der Thomas. Ja, kann ja nur so sein, ne? Und dann gibt's die anderen, die fallen auf der gegenüberliegenden Seite vom Pferd, die sehen den Teufel hinter jedem Gebüsch. Jedes Problem, das ein Christ hat, bis zur kaputten Waschmaschine, ist dann dämonischen Ursprungs. Und das ist auch nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist in der Mitte. Die Wahrheit ist die, dass es Opposition gibt und dass du einen Feind hast. Und den hast du, ob du zu Christus gehörst oder nicht, der gegen dich ist, der dich fertig machen will, der dich berauben, bestehlen, umbringen, vernichten, bedeutungslos machen will und aus diesem Leben vertreiben. Und das ist der Teufel mit seinen Heerscharen. Jesus sagt, als er das Himmelreich erklärt, er verwendet mehrere Analogien, Geschichten, Gleichnisse, Vergleiche, um zu verdeutlichen, was da Fakt ist. Matthäus 13, 36 möchte ich uns lesen an der Stelle. Und wenn du deine Bibel dabei hast, schlag das doch gerne mit mir auf. Matthäus 13, wir lesen ab Vers 36. Dann schickte Jesus die Menschenmenge weg, sagt die Bibel hier, und ging ins Haus. Seine Jünger traten zu ihm und baten, erkläre uns doch das Gleichnis vom Unkraut auf dem Acker. Das ist ein paar Verse vorher zitiert. Da war der gute Mensch, der säte Samen auf sein Land und ja, streute etwas aus, damit Pflanzen wachsen. Und dann kam der Feind in der Nacht, der Feind des Menschen, dem der Acker gehört, und streute auch etwas aus. Und jetzt erklärt Jesus, was damit gemeint ist. Der Mensch, der Mann, der den guten Samen aussät, ist der Menschensohn. Wer ist der Menschensohn? Jesus Christus. Und der Acker ist die Welt. Der gute Same sind die Menschen, die sich der Herrschaft Gottes unterstellen. Das Unkraut sind die Menschen, die dem Bösen folgen. Der Feind, der das Unkraut gesät hat, ist der Teufel. Die Ernte ist das Ende der Welt und die Erntearbeiter sind die Engel. Wie das Unkraut eingesammelt und verbrannt wird, so wird es auch am Ende der Welt zugehen. Der Menschensohn wird seine Engel aussenden und sie werden aus seinem Herrschaftsgebiet alle einsammeln, die Gott ungehorsam waren und andere zum Ungehorsam verleitet haben. Sie werden sie in den glühenden Ofen werfen. Dort gibt es nur noch Jammern und Zähneknirschen. Dann werden alle, die Gott gehorcht haben, in der neuen Welt Gottes, ihres Vaters, so hell strahlen wie die Sonne. Wer Ohren hat, soll gut zuhören. Gott sät, der Feind sät. Etwas arbeitet gegeneinander. Paulus schreibt im Brief an die Epheser einen ganz bekannten Text, den ihr wahrscheinlich schon mal gelesen habt. Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen alle Herrschaften, gegen die Gewalten. Oh, meine Seite 7 ist verschwunden. Jetzt funny. Der Drucker hat mich ausgetrickst, Bernd. Seite 7 ist weg. No, I don't think so. Steigert jetzt voll die Spannung, oder? Und jeder, der jetzt keine Bibel dabei hat, der denkt, blöd, jetzt muss ich noch einen Moment warten. Sondern gegen die Herrschaften, Vers 12, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Es gibt geistliche Mächte der Bosheit. Hast du schon gemerkt? Nicht alles, was dir passiert, ist deine Schuld. Nicht jeder Gedanke, den du denkst, ist dein eigener. Viele Dinge, die da so durch die Luft schwirren, sind tatsächlich dämonischen Ursprungs. Und darum sagt Paulus, deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Vor allem aber ergreift was? Den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist, indem ihr zu jeder Zeit betet mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Ein anderes Gleichnis, was Jesus benutzt hat, das ist euch vielleicht auch geläufig, ist das Gleichnis vom Sämann, der den Samen sät, das Wort Gottes sät und der fällt auf verschiedene Arten von Boden, auf den Weg, auf Felsen, zwischen die Dornen und auf guten Boden. In den Briefen, die Paulus geschrieben hat, dem Brief an die Philippa und auch an seinen Briefen zum Beispiel an Timotheus, ermutigt er immer wieder, sich nicht von Leiden und Drohungen einschüchtern zu lassen. Zu kämpfen. Viele militärische Ausdrücke findest du in deiner Bibel. Und wenn dir der Vergleich nicht gefällt, kannst du nicht mir die Schuld dafür geben, dass ich heute mit einem militärischen Vergleich dir nahe komme, sondern die Bibel. Es ist ein Vergleich, den die Bibel verwendet. Und du bist ein, lass mich so sagen, ein Idiot, wenn du das ignorierst, dass wir Krieg haben. Du wirst beeinträchtigt werden. Und wenn du nicht aufstehst und kämpfst und das benutzt, was Gott dir gegeben hat, wirst du viel Schaden erleiden. Und die Menschen, für die du gesetzt bist, etwas zu tun, werden viel Schaden erleiden. Du trägst die Uniform, die Gott dir gegeben hat, nicht für dich alleine. Ein Soldat, der kämpft, kämpft nicht für sich und seine Familie alleine, der kämpft für sein Land. Eine Motivation, ein Gedanke, der uns verloren gegangen ist, weil was ist modern? Modern ist, ich mich meiner mir, Herr, segne doch uns vier. Hat, glaube ich, die Maria Prean so gesagt, das gefällt mir. Also, mir gefällt nicht die Haltung, aber es so zum Ausdruck zu bringen. Und ich glaube, dass wir Christen, auch gerade wir in der westlichen Welt, die wir so fein bequem haben, die wir eigentlich keine Verfolgung erleiden, die wir sie uns selber machen durch Gemeindespaltung und Uneinigkeit, wir haben keine Probleme von außen, dann machen wir sie uns halt innen. So kommt es mir manchmal vor, ganz ehrlich. Ich bin jetzt eigentlich bei Punkt 3, aber ich kann mich ja wiederholen. Wie viel Kindergarten könnten wir uns sparen, wenn wir wüssten, um was es wirklich geht und wie ernst die Lage ist? Wie ernst die Lage ist für deine Nachbarn, deine Familienangehörigen, deine Arbeitskollegen, deine Schulkollegen, die Leute da draußen, die nicht wissen, wie sie gerettet werden können und die wahrscheinlich noch nicht mal wissen, dass sie Rettung überhaupt brauchen. Und die mit dem Tod konfrontiert, irgendwann auch vor ihrem Schöpfer stehen. Und wenn sie dann ohne Christus dastehen, der absoluten Katastrophe für die Ewigkeit sich gegenübersehen. Wir haben Krieg. Es gibt keine Zeit für Spielereien, für Bequemlichkeit. Ach, heute fahre ich nicht in Gottesdienst. Ach, ich gehe nicht in die Zelle. Versteht mich richtig. Es gibt Gründe. Ich bin jetzt auch zweimal nicht da. Ich bin in Amerika. Versteht ihr, du hast mal Urlaub und so. Aber was ich meine ist, es gibt keine Zeit für Couch-Christentum. Es gibt keine Zeit für Bequemlichkeit. Es gibt keine Zeit. Da ist eigentlich kein Raum für ich, mich, meiner, mir. Es gibt Leute, gleichgültig, ob du als Christ chronisch krank, chronisch pleite oder was auch immer für Kämpfe du hast. Es gibt Leute, die haben ein größeres Problem als du. Sie leben ohne Gott und wenn sie heute sterben, sterben sie ohne Gott. Und das darf uns nicht egal sein. Wir können nicht jeden retten, nicht jeder hat Lust, das zu hören. Ich weiß, Paulus schrieb an Timotheus, sag's ihnen trotzdem. Egal, ob sie Bock drauf haben, es zu hören oder andere Sachen, die ihnen in den Ohren kitzeln, lieber hören wollen als das. Ich sage dir heute Morgen, du wirst gebraucht und es ist Krieg. Und wenn du das ignoriert hast, dann rufe ich dich mit einem großen, ernsthaften Schütteln sozusagen verbal auf dazu, dich dieser Wahrheit zu stellen und zu erkennen, dass du wichtig bist, dass du ausgerüstet bist und dass du einen Platz hast in seiner Armee. Jakobus schreibt, deshalb ordnet euch Gott unter, leistet dem Teufel Widerstand und er wird vor euch fliehen. Wenn ich an Deutschland denke, habe mir jetzt mal die Freiheit genommen, das kann man sicherlich auch andere Sachen zu sagen. Was fällt mir auf, was wird besonders in Deutschland angegriffen? Wahrscheinlich auch andernorts in der Welt, aber das ist mein... Ja, das ist mein erster Punkt. Hast du mein Skript heimlich gelesen, Titus? Es steht hier, die Familie und die Ehe. Während der zwei großen Kriege, an denen wir beteiligt waren, war Familie, denke ich mal, vor allen Dingen dadurch angegriffen, dass Männer starben. Väter nicht mehr nach Hause gekommen sind. Und wenn sie nach Hause gekommen sind, ich habe zwei Opas, die waren auch im Krieg, und habe beide kennengelernt und ich weiß, wie verhärtet sie waren nach Kriegsgefangenschaft, nach fast verhungert sein. Wie auch immer, die Guten, die Bösen, im Elend sind wir alle gleich. Ne? Welche Ideologie auch immer du geglaubt hast. Sie waren zerbrochene Männer und konnten ihren Kindern, wenn sie denn nach Hause gekommen sind, nicht die Väter sein, die sie von Gott her hätten sein sollen. Liebe geben, ein weiches Herz haben, bestätigen. Gewalt war ein Thema. Krankheiten, Sucht, Alkohol, um das zu verarbeiten, um das Trauma des Krieges irgendwie zu bewältigen. Familie war angegriffen. Heute haben wir keinen Krieg. Wir haben jetzt, was haben wir denn, 55 plus 19 macht 74 Jahre Frieden. Habe ich richtig gerechnet. Viele Jahrzehnte Frieden. Und immer noch wird die Familie angegriffen. Der Teufel ist kreativ. Heute machen wir es anders. Dann wird Ehe plötzlich erweitert, variiert, Ehe für alle. Da kann eine Frau den Eiffelturm heiraten. Wie krank ist das denn? Darf man das sagen? Ich sage das jetzt einfach mal. Ich darf das sagen. Wie bescheuert ist das denn? Ein Gebäude, ein Bauwerk zu heiraten? Also ich verstehe das nicht. Vaterschaft wird angegriffen. Damals waren es die überstrengen Väter, die dich kaputt gemacht haben. Heute sind es die abwesenden Väter. Und hey, du liebe alleinerziehende Mama, fühle ich jetzt nicht irgendwie dumm dargestellt. Aber ich glaube, Familie, Mama, Papa, Kind, das ist eigentlich, wie es sein soll und was dem Kind gut tut. Und es ist schön, den Papa nicht nur alle 14 Tage zu sehen. Und keiner hat das geplant, als er geheiratet hat und Kinder bekommen hat, dass ich das weiß ich alles. Ist keine Verurteilung für irgendeine Lebensgeschichte, die hier repräsentiert ist oder wenn du mir jetzt zuhörst später. Aber das ist ein Defizit und das hat Auswirkungen auf Menschen. Und das macht Dinge kaputt und Dinge schwer. Was ist noch angegriffen worden in Deutschland? Ich habe euch das erzählt. Die deutsche Wehrmacht, die war uneins. Die Einheit. Die deutsche Einheit. Da gab es eine Teilung, erinnert ihr euch, die ihr schon ein paar Jahre da seid? So Vielleicht bist du nicht geflohen wie der Thomas von der einen Seite auf die andere und hast die Lügen, die man dir auf beiden Seiten, denke ich, gab es Lügen und Feindbilder, wie böse die auf der anderen Seite doch sind. Die im Westen und die im Osten und keine Ahnung. Und der Teufel arbeitet weiter so mit Feindbildern, mit Trennungen. In unserem Land, in Familien, in Ehen, in Gemeinden. Und wenn du dich fragst, wem nützt das Ganze? Wie lautet deine Antwort? Nicht den Menschen, nicht dem Reich Gottes, sondern dem Feind. Ich sage nicht, dass man alles respektieren und akzeptieren soll. Man darf eine andere Meinung haben und so weiter und so fort. Aber was sind die wirklich wichtigen Prioritäten, wenn wir Krieg haben? Wenn es Menschen gibt, deren Ewigkeit bedroht ist, die nicht da ankommen, wo wir ankommen als Kinder Gottes. Unser Selbstverständnis, unsere Einheit als Nation, darf man noch stolz darauf sein, deutsch zu sein? Ist das noch legitim? Oder muss ich sagen, ich bin stolz, Europäerin zu sein oder Multikulti? Nein, ich freue mich über mein Land. Ich finde mein Land gut. Ich mag mein Land. Ich mag deutsche Bauernhöfe, Kühe, deutsche Großstädte, deutsche Autos. Ich mag die Menschen, mit denen ich aufgewachsen bin. Ich mag auch die Menschen, die bei uns sind. Das ist kein, missversteht mich bitte nicht, ja, so, meine beste Freundin ist irgendwie, du bist jetzt Deutscher, du bist irgendwie sehr bunt, viel Buntes hast du mitgebracht aus verschiedenen Nationen und das ist herrlich, das ist wundervoll. Und, aber darf ich stolz darauf sein, hier zu leben? Darf es mir wichtig sein, dass mein Land mit Gott geht, wichtiger als irgendetwas sonst? Ich glaube, ja. Was ist noch angegriffen in Deutschland? Unser christliches Wertefundament. Die Familie ist ja nur ein Beispiel. Eine Freundin von mir hat gerade eine ganz schlimme Diagnose bekommen, dass sie wahrscheinlich ein behindertes Baby bekommt. Und ich bin sehr nah dran und bekomme viel erzählt, was Ärzte einem dann sagen, wenn man in diesem Zustand ist. Und vielleicht lehne ich mich jetzt aus dem Fenster, aber ich sage, vor 80 Jahren gab es solche Aussagen auch. Was ist noch lebenswert? Was bringt man um? Was lässt man zur Geburt kommen? Und was besser nicht? Wenn der Humangenetiker, das klingt so vornehm, dir dann alles aufzählt, was die Wissenschaft herausgefunden hat, was wahrscheinlich dein Kind haben wird. Und dass du es wahrscheinlich gar nicht lange haben wirst, sowieso. Was tust du dann als Christ? Welche Werte regieren in der modernen Medizin? Wie erschreckend ist das? Wir leben im Krieg. Und die Zeit der Bequemlichkeit, die ist nicht jetzt, die ist in der Ewigkeit. Da kannst du dich auf deiner Wolke ausruhen, die Harfe spielen, den Herrn anbeten. Und du wirst keine Opposition mehr haben, kein Schmerz, keine Krankheit, keine Lügen mehr hören. Aber wir haben Krieg. Krieg gegen das Leben, Krieg gegen die Werte, Krieg gegen den Schöpfer, Krieg gegen die Familie, gegen alles, was Gott sich ausgedacht hat. Familie, Gemeinde. Jesus sagte zu Petrus etwas in Lukas 22. Es sprach aber der Herr: Simon, Simon, Simon Petrus war ja sein Name. Siehe, der Satan hat euch begehrt, um euch zu sichten wie den Weizen. Es hat sich nichts daran geändert. Dein und mein Feind geht umher und schüttelt und rüttelt und gebraucht, wer sich gebrauchen lässt. Und schlimm ist es dann, wenn es Geschwister sind, die sich gebrauchen lassen, die Böses sprechen, die giftig sind, wo Hass und Unversöhnlichkeit sich den Weg bereitet haben. Dafür werden wir Rechenschaft geben eines Tages, weil uns wurde Gnade gewährt und wir sind berufen, Gnade zu geben. Jesus sagt aber weiter: Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du einst umgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Stärkung ist notwendig. Wir müssen einander stärken, einander ermutigen, nicht entmutigen. Wir müssen unsere Konflikte beilegen und erkennen, mein Gegenüber ist nicht mein Feind. Und Bruder X, der so völlig anders ist als ich in der Gemeinde, den ich vom Fleisch her nicht leiden kann, mit dem bin ich berufen, zusammenzuarbeiten. Und ich sag dir, ich warne dich, weh dir, wenn du das nicht machst. Wie viel Schleifgeräusche haben die christlichen Panzer im geistlichen Krieg aufgrund solches Krimskrams? Aufgrund solcher Dinge, die es nicht wert sind, aufgeblasen zu werden, sondern wo man reinstechen sollte durch Buße, durch Demut, indem man sich entschuldigt, indem man dem anderen zuhört, damit es macht und die Maschine wieder laufen kann, weil du bist ein Teil, der andere ist ein Teil, ich bin ein Teil. Und es ist auch nicht wichtig, ob man dich sieht, ob man dich nicht sieht. Wir sind alle wichtig. Wir haben alle einen Platz. Und wir dürfen nicht kneifen. Wir sind Teil von Gottes Invasionsmacht, die er geschickt hat. Weihnachten haben wir gefeiert, ein Geschenk des Himmels, Jesus ist gekommen. Juhu, dann ist der Heilige Geist gekommen an Pfingsten. Danke, danke Gott. Und dann kamst du. Und ich. Viele, viele Jesusse sitzen hier. Eine Invasionsmacht vom Himmel. Ich meine damit nicht die Engel, die sind auch da. Ich meine damit dich. Du bist ein Streiter für Jesus. Du bist fleischgewordener Gott. Gottes Geist lebt in dir und will sein Leben aus dir herausleben. Anarchie, Autonomie und Rebellion sind keine Werte des Reiches Gottes. Unterordnung, Einheit, es geht um was Wichtigeres und Größeres als dich und mich und meine Befindlichkeit und die deine, wenn wir zusammen Gemeinde bauen und Reich Gottes bauen, auch außerhalb von Gemeinde. Paulus schreibt in 2. Timotheus 4, ich ermahne dich nachdrücklich vor Gott und vor Jesus Christus, der alle Menschen richten wird, die Lebenden und die Toten. Ich beschwöre dich, so gewiss Christus erscheinen und seine Herrschaft aufrichten wird, verkünde den Menschen die Botschaft Gottes, gleichgültig, ob es ihnen passt oder nicht. Rede ihnen ins Gewissen, weise sie zurecht und ermutige sie. Werde nicht müde, ihnen den rechten Weg zu zeigen. Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre unerträglich finden und sich Lehrer nach ihrem Geschmack aussuchen. Die sagen, was ihnen die Ohren kitzelt. Sie werden nicht mehr auf die Wahrheit hören, sondern sich fruchtlosen Spekulationen zuwenden. Du aber musst in jeder Hinsicht ein klares Urteil behalten. Mach dir nichts daraus, wenn du dafür leiden musst. Erfülle deinen Auftrag als Verkündiger der guten Nachricht. Tu deinen Dienst mit ganzer Hingabe. Wir leben in einem von einer zerstörerischen, ausbeuterischen Macht besetzten Land oder Planeten, wie Israel zur Zeit der Römer, Deutschland unter den Nazis oder wer dir immer noch einfällt. Seit dem Sündenfall ist der Teufel wer? Der Fürst dieser Welt, nennt Jesus ihn. Das Wort Gottes an anderer Stelle, der Gott dieser Welt. Das heißt, der Normalzustand ist, dass der Feind schaltet und waltet. Mit Ausnahme, Bernd sagt immer die kleine Lupe wie bei Asterix, derer, die sich Gottes Herrschaft unterstellen. Es geht um Leben oder Tod für viele. Und mein Ziel heute Morgen ist, dich zu rekrutieren, zur Armee des Christuszentrums. Ich will dich herausrufen aus dem Klein-Klein deiner persönlichen Angelegenheiten und dich herausfordern, einen Kilometer zurückzutreten und das große Bild zu betrachten. Viel zu viele Christen sind ständig nur mit sich selber beschäftigt. Ach, werde ich nur Mitglied in der Gemeinde oder schwebe ich wie ein Blümchen, wie ein Schmetterling von Blümchen zu Blümchen und nach 30 Jahren weil ich dann irgendwo, versteht ihr, wir haben keine Zeit für so Pillepalle. Geh auf die Knie, frag Gott, wo gehöre ich hin? Du musst nicht hierhin gehören. Geh dahin, wo Gott es dir zeigt. Krieg deinen Arsch hoch, steh von der Couch auf und mach was. Verstehst du, wenn du keinen Dienst tust in der Gemeinde, entlasse doch die 5 tun oder 10. Wir freuen uns. You are very welcome, wie der Engländer sagt. Wie sagte der Kaleb, um was ging es eigentlich? Wir haben diesen Kriegsfilm geguckt und ein Soldat, irgendein Offizier, hatte dann bei dieser Invasion in der Normandie den Auftrag, irgendeine Brücke zu verhindern, dass die Deutschen irgendeine Brücke sprengen. und dieses Stückchen da zu halten, bis Endsatz kommt. Endsatz heißt, da kommen Leute, die helfen dir dann, ne? So militärisch das Ding. Und der Kaleb, der stand jetzt auch irgendwo und sagt, ich habe gewartet, bis Endsatz kommt. Der hat auf mich gewartet und ich musste ihm irgendwie helfen. Also wir sind jetzt schon voll in dieser Sprache drin gelandet. Und manchmal fühle ich mich so, Gemeinde in Deutschland zu bauen, hat ja eine gewisse statistische Größe und wir mengen und arbeiten und woanders mengen sie und arbeiten und haben andere Ergebnisse. Und ich habe auch das Gefühl, irgendwann kommt Endsatz, irgendwann macht es wusch. Und dann kommen ganz viele und helfen uns. Dann kommen auch die Luschi-Christen, die vor 10 Jahren irgendwie angefangen haben, wieder in die Welt zu gehen. Die kriegen dann auch plötzlich, macht's wieder Peng und das Licht geht wieder an im Kopf. Und sie sagen, lasst ihr mich noch mitkämpfen. Und dann schicken wir die nicht nach Hause und sagen, du warst die letzten 10 Jahre aber nicht lieb. Sondern wir sagen, come on, wir haben doch einen Platz für dich frei. Und du musst auch nicht warten, bis du vollkommen bist. Soll ich dir was verraten? Ich bin nicht vollkommen. Ich habe ein paar Baustellen. Ich bin schwer in Arbeit beim Herrn. Und wenn du humpelst oder wenn du auf einem Auge blind bist oder ab und zu mal hinfällst auf deinem Weg mit Jesus, dann komm doch in die Mitte unserer Armee. Wir rahmen dich ein. Wir warten, bis du wieder aufgestanden bist. Und dann kommt vielleicht der eine Moment, wo du deine Armbrust nimmst und den Pfeil schießt, dem Ork, das ist jetzt für die Herr der Ringe-Fans, oder dem Feind mitten in die Fresse. Entschuldigt das deftige Wort. Ja, und Amen, Simone, lass Goliath bereuen, dass er sein Schwert mitgebracht hat. Wir nehmen es und hauen ihm selber den Kopf ab. Amen. So, sei ein bisschen militanter, lieber Christ, im besten Sinne. Nicht der Mensch vor dir ist dein Feind, sondern die geistliche Welt, um die es geht. Da hast du Feinde. Wenn du ein Soldat des Herrn bist und seine Mission zu deiner machst, verrate ich dir ein Geheimnis. Viele deiner Probleme, um die du dich jetzt drehst, erledigen sich dann von selber. Dann kommt die Kohle rein, dann kommt die Gesundheit. Heißt nicht, die Herausforderungen hören auf, aber die Siege kommen dann auch wieder nach der Herausforderung. Das sind die positiven Nebenwirkungen eines Lebens, das sich ausrichtet nach Gott, nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Das ganze Zeug fliegt dir zu. Du brauchst dich aber nicht auf diese Nebensächlichkeiten konzentrieren, verstehst du? Konzentrier dich auf das, was wirklich wichtig ist. Und Gott kümmert sich um deinen Kram. Gott kümmert sich um deine Rechnung, um dein Leben, um deine Ehe. Lass das Wichtige doch wieder das Wichtige sein. Ich wiederhole, ich habe es eben schon gesagt, viele Kindergartenkonflikte in der Gemeinde würden gar nicht erst aufkommen und würden durch schnelle Buße und Gespräche voller Liebe und Demut, wo einer schneller bereit ist, den anderen zu erheben und nachzugeben, können wir da reinstechen? Können wir das beenden? Können wir erwachsen werden und sagen, hey, es geht um was? Es geht wirklich um was? Und es ist nicht wichtig, ob der Teppich grün, blau oder rosa Punkte hat oder keine Ahnung, ob die Farbe auf der Tasche, das sind coole Sachen. Aber das ist nicht der Kern, um den wir uns streiten müssen, versteht mich? Das sind nicht die Punkte, wo wir uns die Köpfe für einschlagen müssen. Was würdest du tun, wenn du nicht so bockig wärst? Mit wem könntest du super zusammenarbeiten in dem Fall? Welchen weiteren Fluss des Heiligen Geistes würde deine Unterordnung unter die Vision der Gemeinde wohl freisetzen? Wie viel schneller könnte der Panzer da drüben auf der Seite rollen? Oder das Maschinengewehr wieder neue Emotionen bekommen? Was will Gott vielleicht mit dir erreichen als Teil unserer Armee? Was würdest du tun, wenn du keine Angst hättest, die berühmte Frage? Was würdest du tun? Wenn du zutiefst davon überzeugt wirst, dass Gott sich um deinen Kram kümmert, wenn du dich um seinen Kram kümmerst. Du bist Teil von Gottes Invasionsplan. Jesus hat gesagt in Markus 16, geht in die ganze Welt, verkündet die gute Nachricht allen Menschen. Wer zum Glauben kommt und sich taufen lässt, wird gerettet. Wer nicht glaubt, den wird Gott verurteilen. Die Glaubenden aber werden, also du wirst, an folgenden Zeichen zu erkennen sein. In meinem Namen werden sie böse Geister austreiben und in unbekannten Sprachen reden. Wenn sie Schlangen anfassen oder Gift trinken, wird ihnen das nicht schaden und Kranke, denen sie die Hände auflegen, werden geheilt, werden gesund. Was würdest du tun, wenn dir das Wohl deines Landes wichtiger wäre als dein eigenes? So, wo sind wir? Oslo-Limburg? An der Grenze von Hessen und Rheinland-Pfalz. Oh, Herr, hilf. Hier? Bisschen höher? So ungefähr hier? Okay, also, so, irgendwo da in dem Kreis. Da ist Limburg. Vielen Dank. Du bist, das ist jetzt geistlich, ne? Nicht geografisch, die Wolke da. Du bist vom Himmel selber gesandt worden in diese Stadt, in unser Einflussgebiet hier. Irgendwo da wohnst du, in Dauborn, in Neunkirchen, in Hünfelden, in Albach. Da wohnt ja so, also Albach müsste man eigentlich noch ein extra Kreuz machen, glaube ich. Ne? also ihr anderen Dörfer, wir haben was zu tun. Wir müssen mit Albach irgendwie, da müssen wir gegenhalten. Ne? So Mehrenberg ist auch ziemlich fett belagert, glaube ich, ne? So insgesamt. Also da muss noch was passieren. Aber weißt du, was dann passiert? Das Christuszentrum ist auch nicht nur Selbstzweck, sondern unser Traum ist es von uns, nicht nur irgendwo Bevos installiert werden und die Zellvision weitergetragen wird, sondern wie wäre denn, wenn Unternehmer, die deutschlandweit oder international irgendwie was rocken, deren Firmen Unternehmen sind, die geistliche Oasen darstellen, die sich multiplizieren, nicht nur im wirtschaftlichen Sinne mit ihrem Produkt oder ihrer Dienstleistung, sondern auch mit dem Glauben. Wie wäre denn das? Wie wäre das, wenn wir Evangelisten aussenden in Osten, hier? Da müssen ganz viele noch hin. Da, wo so viel geistlich tot ist. Und wenn wir mal deprimiert sind, dann müssen wir uns nur mit den Pastoren aus Frankfurt an der Oder oder aus Görlitz oder sonst wo unterhalten und dann bist du schnell wieder ermutigt. Das ist noch herausfordernder. Was würdest du tun, wenn dir das Wohl, das geistliche Wohl deines Landes wichtiger wäre als dein eigenes? Was wäre dir nicht mehr egal? Welchen Gedanken, den du schon vor langer Zeit in deiner Gebetszeit hattest, würdest du umsetzen? Wofür würdest du dich bereit erklären? Wofür würdest du deine Auszeit, Sabbatzeit, Genesungszeit, was auch immer, beenden? Die Bibel sagt in Johannes 3, Vers 16, berühmter Vers, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, wichtiger Halbsatz, die an ihn glauben, viele große Kirchen haben den gestrichen, die an ihn glauben, der Glaube ist notwendig zur Rettung, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Jetzt lass mich doch mal Christuszentrum 3, Vers 16 nehmen. So sehr hat Iris oder hat Simone Deutschland geliebt, dass sie gab. So sehr hat Angelika Deutschland geliebt, hat sie Limburg geliebt, dass sie gab. Dass sie nicht sagte, ich bin jetzt 70, lass das mal die Jungen machen, die immer noch was bewegt, praktisch und betend. So sehr hat Elina Deutschland geliebt, dass sie im Bewusstsein des Königsmantels, ich hab dich gesehen, voranschreitet und sagt, ich erzähle es jedem, ob er Bock drauf hat, es zu hören. Oder nicht. Ich verändere meine kleine Welt. Und vielleicht noch mehr. Du bist Teil dieser Invasion. Und das Bedürfnis nach Transzendenz, habt ihr das Wort schon mal gehört, ist nichts Okkultes. Transzendenz ist das Bedürfnis, Teil von etwas Großem zu sein. Und zwar von etwas, was ewigkeitsrelevant ist. Etwas, was größer ist als du. Unser kleiner roter Pavillon, den wir im November das erste Mal aufgestellt haben auf der Straße, ist Teil dieser Invasion. Deine evangelistische Hauszelle ist Teil dieser Invasion. Jede Fürbitte, die du leistest, ist Teil dieser Invasion. Jedes Gebet, was du sprichst für die Gemeinde, für uns als Pastoren, für deine Geschwister, ist Teil dieser Invasion. Jedes Zusammenstehen in Einheit, wider deine Gefühle, und dein Ego ist Teil der Invasion. Jede liebevolle Handlung, jeder Kuchen, den du backst für jemanden, ist Teil der Invasion. Jeder Blick von Verantwortungsbewusstsein, das du hast, ist Teil der Invasion. Wenn in deinem Dorf, bei mir passiert vor 2 Jahren ungefähr, sich eine Frau, alleinerziehende Mutter von 2 Kindern, das Leben nimmt, die nicht mal 100 Meter von meinem Haus weg wohnt, dann nehme ich das persönlich. Dann muss ich mehr beten für mein Dorf. Dann braucht der Geist Gottes mehr Raum. Dann will ich mehr das Gute freisetzen, damit ein Mensch, der so nah bei mir ist und dem ich so gerne, hätte ich es gewusst und hätte ich sie gekannt, die gute Nachricht gesagt hätte und der nicht in seiner Hoffnungslosigkeit stirbt und 2 Kinder verwaist zurücklässt. Du bist verantwortlich für dein Einflussgebiet. Eine Invasion von unzähligen, geisterfüllten Jesusen, die wir sind, du und ich. Und die wir zu dem stehen, was wir glauben und dem treu sind, an den wir glauben. Ich träume davon, dass das CCLM eine Basis ist für viele, die in und außerhalb der Gemeinde, da komme ich nochmal drauf zurück in einer anderen Predigt, die in und außerhalb von Gemeindereich Gottes bauen. Ich träume davon, dass wir die Werkzeuge unseres Jüngerschaftspfades multiplizieren, weiterhin und viel mehr noch. Ich träume davon, dass das CCLM eine Basis ist für evangelistische Dienste. Weit hinaus, die Maria geht in die Altenheime. Die Leute, die sich da bekehren, sehen wir nie. Die kommen nie hierher geschlurft. Die sitzen da fest. Aber sie haben die Möglichkeit, Gott kennenzulernen. Und ich weiß eins, wenn Maria in den Himmel kommt, wenn da ein Haufen alter Leute stehen und auf sie warten und die Hand ausstrecken und sagen, danke, dass du gekommen bist. Danke, dass ich dir nicht egal war. Auch wenn es uns keine Zahlen bringt. Es bringt Menschen vom Tod ins Leben. Von dem Weg zur Hölle zum Weg in den Himmel. Und die meisten haben ja nicht mehr so weit, die im Altenheim gelandet sind. Da sind nicht so viele Jahre mehr. Ich träume davon, dass das CCLM ein Ort ist, und das ist es schon, wo man reifen und lernen kann, geistlich zu leben. Leute, die uns gegenüber Vorbehalte haben, manche anderen Christen oder Leute, die auch weggehen, sagen manchmal, man verlangt bei uns so viel. Das stimmt. Hast du schon mal das Evangelium nach Lukas gelesen? Jesus verlangt ganz schön viel. Wenn du etwas mehr liebst als mich, wenn du nicht alles aufgibst, wenn du dich nicht selbst verleugnest, dein Kreuz auf dich nimmst, bist du meiner nicht wert. Solche Sätze sagt der liebe, nette, langhaarig gelockte Jesus. Es geht um alles, es geht um viel. Und es geht nicht darum, was die Leute sagen oder über dich denken. Das ist scheißegal. Ich weiß, mir ist es auch nicht immer scheißegal. Ich muss auch überwinden. Lass uns doch gemeinsam das überwinden und eine Stimme sein und eine starke Stimme sein. Und ein Heer sein, das nicht aufhört zu marschieren, nur weil die Kissen weniger Federn beinhalten oder keine Ahnung. Weil du gerade erkältet bist. Who cares? Auch egal. Geht trotzdem. Ich träume davon, dass das CCLM Menschen aussendet, die wiederum das tun, was wir innerhalb tun. Nämlich, was tun wir? Wisst ihr es noch? Ich erzähle es euch nochmal. Wir gewinnen Menschen für Christus. Wir trainieren sie, fest zu werden. Wir befestigen sie im Glauben. Wir trainieren sie, Jünger Jesu zu sein und radikal nachzufolgen. Selber geistliche Mütter und Väter zu sein, um sie dann als solche auszusenden und zu sagen, sei doch Mama oder Papa für irgendjemanden. Nimm einen bei der Hand und hilf ihm, seinen Weg mit Gott zu finden. Hilf ihm, die Bibel zu verstehen, Gott kennenzulernen. Bete für die Geistestaufe. Steh zur Verfügung und mach Jünger. Sei ein Jünger, der Jünger macht, die Jünger machen, die Jünger machen, die Jünger machen, die Jünger machen. Es ist nicht Jünger machen im Sinne von, wir haben keine Falten mehr. Ne? Jüngerschaft, dieses, wir machen das, was Jesus getan hat. Wir heilen die Kranken, wir treiben die Dämonen aus. Und wir rocken unser Land, damit nicht am Ende, wenn alles abgerechnet wird, das steht ja überall in China, in Südamerika, in Afrika, in Asien, aber in Europa. Nein, aber in Europa soll Reich Gottes gebaut werden. In Deutschland soll Reich Gottes gebaut werden. Und der Herr braucht dich und er braucht mich. Du bist das Christuszentrum. Du bist ein Streiter Jesu Christi. Du bist ein Soldat des Herrn. Wir stehen im Krieg und du wirst an deinem Platz gebraucht. Was würdest du tun, wenn du keine Angst davor hättest, was du verlieren kannst? Und warum hast du keine Angst? Weil du schon tot bist. Mit Christus gestorben. Da ist nichts mehr. Du hast auf seinen Befehl hin alles verkauft, alles aufgegeben, die Firma, die Fischerei deines Vaters verlassen. Du hast völlig bescheuert gehandelt nach menschlichem Ermessen und hast gesagt, Jesus, ganz egal, was du willst, Jesus, ganz egal, was du mir sagst, Jesus, ganz egal, wohin du mich schickst, ganz egal, was mich das kostet, du kannst auf mich zählen. Macht mir so eine Entscheidung Angst und dir? Ja. Macht das immer Spaß? Nein. Tut das manchmal richtig weh? Ja. Aber es lohnt sich. Und das Schönste sind auf der einen Seite die Menschenleben, die verändert werden, die Leute, die sich für Gott entscheiden und die dann irgendwann neben dir stehen und so richtig was rocken für den Herrn, wo du denkst, boah, wie cool ist das denn? Da war ich noch dabei, wo die noch im Suff in der Ecke lag oder unter der Brücke geschlafen hat oder weiß ich nicht. Das Coolste dabei sind nicht mal die Ergebnisse, die wir bei den Menschen sehen dürfen und die rühren dich zu Tränen. Das Coolste dabei ist der, mit dem du in der Ernte unterwegs bist. Dein Boas, den du geheiratet hast, liebe Ruth. Dein Herr, dein Jesus, dem du in die Augen guckst und dessen Tränen du siehst, wenn Menschen nach Hause kommen. Und der so teuer bezahlt hat dafür, dass wir nach Hause kommen. Und dass Leute hören, wie gut Gott ist. Okay, da sind noch ein paar Bibelstellen. Ich nehme mal eine. Hebräer 12. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen. Die Wolke von Zeugen meint die, die schon gestorben sind. Die auch in der geistlichen Welt vom Himmel. Irgendwie haben wir so ein Guckfenster und beobachten uns und feuern uns an und sagen, Susanne, ja, du gibst Zeugnis auf deine Arbeit. Oder Bernd, du betest wie ein Weltmeister in deinem Stübchen in Hadamar. Oder Lilian, ja, du fährst 80 Kilometer zu jedem Gottesdienst. Wie cool ist das denn? Da prallen doch alle Ausreden ab, oder? Wenn man die Frau anguckt. Oder ja, die feuern uns an. Und sagen, solange ihr lebt, solange ihr atmet, macht weiter. Erfüll den Lauf, den Gott für dich hat. Denk nicht länger darüber nach, dass du zu klein, zu alt, zu jung, zu krank, zu depressiv, zu weiß ich nicht was bist. Ich habe auch meinen Platz gefunden. Ich war zu klein für die Flugbegleitung, ich war zu klein für die Polizei. Oh, du arme Socke, ja, komm, eine Runde Mitleid, nee. Davon hat Gott mich ja befreit, von dem Selbstmitleid. Wag dich. Für die Armee wäre ich wahrscheinlich auch zu kurz gewesen. Aber der Herr hat gesagt, mach nichts, dass du nur so kurz bist, Iris. Ich habe dich ja so gebaut. Ich sage dann immer heimlich, ich bin ja nur so klein, damit die Leute sich nicht vor mir fürchten, weil sie gar nicht wissen, was alles in mir wohnt und was da für ein gefährlicher Gott in mir ist, also leg dich besser nicht mit mir an, auch wenn ich unscheinbar daherkomme. Also er hat mich genommen, anders als die früher, jetzt kommt jetzt eine Runde, das muss ich noch erwähnen, komm. Im Sportunterricht, kennt ihr das? Die zwei, die wählen ihre Mannschaft und dann, oh, und ich stand immer da am Schluss. Aber soll ich dir was sagen? Als Gott seine Mannschaft gewählt hat, hat er deinen und meinen Namen gleichzeitig ausgesprochen. Das kann er. Er hat keine erste und zweite Reihe. Das spielt bei ihm keine Rolle. Es spielt auch nicht eine Rolle, welche Aufgabe du erfüllst und ob du wie Reinhard Bunke Millionen zu Jesus führst oder einen. Reicht ja, wenn der eine wieder Reinhard Bunke heißt oder auch nett, ja. Also, versteh, das ist bei Gott nicht der Punkt. Der Punkt ist seine Treue. Und der Punkt ist, dass du dich nicht von Bequemlichkeit, von Lauheit, von Faulheit aufhalten lässt. Jesus ist einen weiten Weg gekommen, um uns zu retten. Die paar Schritte, die wir mitlaufen dürfen, lasst uns nicht zu faul sein, sie zu gehen. Sei Teil der himmlischen Invasion für Deutschland und nimm deinen Platz ein. Und ich möchte euch einladen, aufzustehen und mit einer Antwort zu reagieren auf die Predigt. Und Vater Gott, wir danken dir so sehr, dass du uns gerettet hast, dass du uns durch deinen Geist davon überzeugt hast, wer du bist, dass wir versagt haben und dass du uns die Gnade der Buße geschenkt hast, sodass wir Christus als unseren Retter annehmen dürfen. Ich danke dir so sehr dafür, für alle, auf die das zutrifft. Und Gott, ich kann ja nur für mich selber sprechen, ich will Teil deiner Armee sein. Ich will mich nicht zurücklehnen und abwarten, bis die Ewigkeit anfängt, sondern ich will alles geben, will alles tun, was du erwartest. Ich will dir treu sein und in deiner Armee mitmarschieren. Ich will den Panzer fahren oder was auch immer du willst. Und ich bete, Gott, dass du jetzt berufst und dass du Mut schenkst und eine Unverfrorenheit schenkst, deinem Rufen mit einem Ja zu antworten. Und ich möchte einfach fragen, in die Menge rein. Wer von euch möchte Jesus eine Antwort geben? Vielleicht ist es bei dir schon sonnenklar, dann ist es nicht dein Ding. Vielleicht fürchtest du dich und willst es heute einfach nicht. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Aber ich frage dich, willst du Ja sagen dazu, zu deiner Rekrutierung? Willst du kein Kriegsdienstverweigerer sein, sondern sagen, Jesus, ich stehe dir zur Verfügung als dein Soldat? Dann bitte ich dich, dass du mal deine Hand oder beide Hände hebst, so wie ich jetzt gerade. Ganz hoch. Ganz hoch. Und ich will ganz knackig für euch beten. Vater Gott, ich danke dir für jede erhobene Hand und für jedes Leben, das hier repräsentiert wird. Und ich segne dich und ich sage, hey, du bist diensttauglich. Du bist perfekt und du hast durch den Heiligen Geist Gottes alles, was du brauchst, um den Auftrag, den der Vater für dich hat, auszufüllen. Ich segne dich mit Kraft aus der Höhe. Ich segne dich mit Mut, den Mund aufzumachen. Ich segne dich aber auch mit Entspannung, da wo du nichts zu tun hast. Ich segne dich, dass du die Befehle des Herrn hörst und klar unterscheiden kannst, was er ist und was vielleicht ein Schuldgefühl generieren will gerade. Ich segne dich mit Unterscheidungsvermögen. Ich segne dich mit einer kühnen Stimme. Ich segne dich damit, dass du deinen Lauf vollendest, dass du deine Berufung ergreifst, erkennst und durchziehst. Ich segne dich, dass du ein Teil bist des Traumes Gottes und ein Albtraum für den Feind. Ich segne dich mit einem Herzen voller Freude und voller Frieden, das nicht verzagt angesichts des Kampfes, sondern das drauf losläuft, wie David seinem Goliath entgegengelaufen ist und alles nimmt, was er in der Hosentasche hat, um den Feind zu besiegen. Ich segne euch in dem Namen Jesu Christi, dass ihr Jesus seid, geisterfüllte Menschen, die Gott repräsentieren und das tun, was der Herr von euch erwartet. Ich segne euch mit treuen Herzen und mit der tiefen Entscheidung, dass das soll tief in euren Herzen verwurzelt sein, dass ihr niemals, niemals, niemals aufgebt, niemals euch einschüchtern lasst, niemals euch klein machen und kleinreden lasst. Ich segne dich mit dem Bewusstsein, wer du bist in Christus und wer in dir lebt. Und dass es letzten Endes gar nicht auf deine Qualifikation, sondern auf seine Qualifikation in dir ankommt. Damit segne ich dich in Jesu Namen. Amen. Amen. Ihr könnt die Hände runternehmen. Und ich möchte ein Gebet der Hingabe an Gott beten. Dazu bleibt bitte auch noch stehen. Ein Gebet, wo du zu Jesus Christus sagst, vergib mir meine Schuld und danke, Jesus, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Die Bibel sagt, kein Mensch ist so heilig und so perfekt, dass er vor Gott bestehen kann. Und wir alle brauchen einen, der unseren Tod gestorben ist. Und das hat Jesus Christus vor 2000 Jahren für dich getan. Und ich lade euch ein, mir das folgende Gebet nachzusprechen. Herr Jesus Christus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Heute Morgen bitte ich dich um Vergebung für all meine Lebensschuld. Ich habe Fehler gemacht, Menschen verletzt und dich verletzt. Ich will dir nachfolgen, von heute an bis zu meinem letzten Atemzug und dann in Ewigkeit. Amen. Amen. Wer ist da? Schäm dich nicht, wenn das heute dein Gebet war. Wer ist da, der das heute zum allerersten Mal gebetet hat? Du hast bewusst Ja zu Jesus gesagt und hast das vorher noch nicht gemacht. Ist jemand da heute Morgen? Dann heb mal deine Hand ganz hoch. Okay, dann ist es keiner. Wenn du es wieder getan hast und noch ein Segensgebet haben willst, die Maria steht ganz treu an der Seite und segne dich auch gerne noch, wenn wir gleich das Abendmahl feiern. Vielleicht bleibst du ein paar Minuten da stehen. Und wenn du eine Wiederentscheidung für den Herrn getroffen hast. Und ansonsten, ihr Soldaten des Herrn, wir feiern jetzt noch das Abendmahl. Unser Pastor wird uns einleiten dazu. Ich liebe euch, ich freue mich und ich hoffe, dass wir noch ein paar Kilometer marschieren und dass die Invasion des Herrn in unserem Land einen Unterschied macht und dass wir einen Unterschied machen in Limburg und überall, wo wir Einfluss nehmen dürfen. Amen. Amen. Dankeschön.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, dass Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird ihrem Geist bestätigen, dass sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit sie in ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief, dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174 oder eine E-Mail an info@cclm.de, alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen Gottes reichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.